Ja, wer seine Bibel dabei hat, den bitte ich, Lukas 15 aufzuschlagen. Wir kommen zur zweiten Predigt. In diesem Kapitel, dieses wunderbare und inhaltsreiche Kapitel. Und dabei zur ersten Geschichte. Zuletzt habe ich eine ganze Reihe von Vorbemerkungen gemacht und den Rahmen und den Hintergrund erklärt. Und jetzt kommen wir zur ersten Geschichte und ich lese die Verse 1 bis 7. Es legten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Unser Gott, der wahre und einzige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der freut sich über ein Ereignis auf dieser Erde, die ja sonst so sehr von Sünde dominiert wird. Er freut sich über ein Ereignis und das ist die Errettung eines verlorenen Sünders. Vers 7 benennt im Grunde genommen das Thema des gesamten Kapitels. Die Freude des Himmels, wenn ein Mensch aus seiner Gottlosigkeit umkehrt und dann mit Gott versöhnt wird. Auch in Vers 10, am Ende vom zweiten Gleichnis, da heißt es ja, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und Vers 32, am Ende vom dritten Gleichnis, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Drei Gleichnisse erzählt Jesus. Die Personen wechseln. Ein Hirte findet ein Schaf, eine Frau findet eine Münze und ein Vater, der setzt seinen Sohn wieder ein. Das Thema wechselt nicht. Wenn ein Mensch gerettet wird, dann beginnt im Himmel eine Freudenfeier. Und darum geht es in diesem Kapitel. Und auch genau aus diesem Grund können wir sagen, dass jeder, der sich nicht darüber freut, dass Sünder mit Gott versöhnt werden, dass so eine Person weit weg ist vom Herzen Gottes, dass eine solche Person Gott nicht kennt. Und genau das ist der Fall mit den selbstgerechten Führern in Israel, die ja hier als Pharisäer und als Schriftgelehrte identifiziert werden. Ihr werdet euch erinnern, der Ausgangspunkt des gesamten Kapitels ist ihre Beschwerde darüber, dass Jesus Zöllner und Sünder als Freunde annimmt. Und nicht nur sie annimmt, sondern auch mit ihnen isst. Und das, erinnert ihr euch, ist in der damaligen Kultur, bedeutete damals eine ganz tiefe persönliche Gemeinschaft. Er nahm sie auf einer ganz grundlegenden, auf einer ganz fundamentalen Ebene an. Und das war für die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Gräuel. Das war ungeheuerlich. Aus ihrer Sicht würde er damit ihr Verhalten akzeptieren. Er würde möglicherweise sogar selbst mit hineingezogen werden in das Verhalten der Zöllner und Sünder und sondert sich dabei auch von ihnen, den religiösen Führern, ab. Sie waren stolz darauf, dass sie sich absonderten von den Zöllnern und Sündern. Sie waren stolz darauf, dass sie mit ihnen nichts zu tun hatten. Und dabei hatten sie sich weit entfernt vom Herzen Gottes. Sie wissen nichts von der Freude im Himmel. Und das bringt uns in Verbindung mit einer ganz wesentlichen Charaktereigenschaft Gottes. Gott ist in seinem Wesen nach ein Gott, der wirklich gerne Menschen rettet. Gott rettet gerne Menschen. Er ist ganz anders als all die Götter, die sich die Menschen ausgedacht haben. Er ist ganz anders als all die Götter der unterschiedlichen Religionen in dieser Welt. Er ist in seinem Wesen ist er freundlich, ist unser Gott mitfühlsam, er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist liebend, er ist gnädig, er vergibt gerne, er rettet gerne und er zögert dabei nicht. Denken wir an Maria und an Josef, denen gesagt wurde, dass sie ihr Kind Jesus nennen sollen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist auf Hebräisch Jeshua und das bedeutet, Gott ist Rettung. Gott ist Retter. Denken wir natürlich an die bekannten Verse in Johannes 3, Verse 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott ist kein zögerlicher Retter. Er weint über die Verlorenen. Er weint über die Verlorenen durch die Propheten im Alten Testament. Er weint über die Verlorenen durch seinen eigenen Sohn. Er hat keine Freude am Tod der Gottlosen, sondern er freut sich an der Errettung von Sündern. Paulus schreibt, dass Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dreimal betont er in seinem Brief an Titus, und eine Stelle haben wir vorhin im Lehrtext gehört, in jedem Kapitel einmal, dass Gott unser Retter ist. Im Lehrtext hieß es unser Heiland. Gott freut sich, wenn Menschen gerettet werden. Und die Engel im Himmel freuen sich, wenn Menschen gerettet werden. Und alle Wesen, die im Himmel sind, freuen sich darüber. Warum sonst wartet er so sehnsüchtig, dass Sünder umkehren? Warum sonst sollte er uns seinen Sohn geben? Und wir haben gesehen, dass diese Freude Gottes nicht nur das Verhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten in Frage stellt, die überhaupt gar kein Interesse hatten an den Ausgestoßenen, an den Unreinen der damaligen Gesellschaft, sondern das führt auch dazu, dass wir uns fragen müssen, was ist die Quelle unserer Freude? Worüber freuen wir uns? Was bringt uns die größte Erfüllung in unserem Leben? Was bringt uns Zufriedenheit in unserem Leben? Eines Tages, wenn wir um den Thron Gottes im Himmel versammelt sein werden, dann wird das völlig klar sein. Offenbarung 5, Verse 9 und 10. Da heißt es, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und dann stimmen in Vers 12 die Engel mit ein, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und alle anderen Wesen stimmen dann ein in Vers 13 und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird ein ewiges Loblied sein, dass das Lamm Gottes geschlachtet wurde und das durch seinen Tod die Errettung von vielen, vielen Menschen erkauft hat. Und das müssen auch wir verstehen. Und deswegen ist Jesus so entrüstet über die Gleichgültigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten gegenüber den Zolleintreibern, gegenüber denen, die in offener Unmoral lebten. Sie sonderten sich ab von ihnen, weil sie Angst hatten, dass sie sich, wenn sie Kontakt mit ihnen haben würden, dass sie sich verunreinigten. Aber Jesus umgab sich mit ihnen, weil er auf einer Rettungsmission war und weil er Gott Freude bereiten wollte. Und deswegen erzählt er ihnen drei Geschichten. Drei Gleichnisse. Die erste Geschichte, die Jesus ihnen erzählt, ist eine sehr einfache. Es geht um einen Hirten, der ein Schaf verliert. Dann sucht er es, dann findet er es, dann bringt er es nach Hause und dann veranstaltet er eine Feier. Einerseits ist die Geschichte einfach, andererseits hat sie eine ganz wichtige Botschaft. Wie die beiden anderen Geschichten hat auch diese Geschichte 4 Ebenen. Ich erinnere an das Stichwort vom letzten Mal, Komplexität. Da ist erstens die Geschichte als solche. Dann ist dort zweitens die ethische Ebene, also dort kommt eine ethische, eine moralische Frage auf. Und beides verstehen die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr gut. Das sind Dinge, die ihnen vertraut sind. Und drittens und viertens gibt es dann eine theologische und sogar eine christologische Ebene. Und diese beiden Ebenen müssen die Pharisäer erst noch verstehen. Und da führt Jesus sie hin. Und wie führt er sie dahin? Indem er sie zunächst in diese Geschichte hineinzieht. Er stellt ihnen am Anfang eine Frage, sodass sie sich in das Denken und in das Fühlen der Hauptperson hineinversetzen müssen. Sie müssen sich hineinversetzen, als ob sie selbst diese Person sind. Sie spielen praktisch in ihren Gedanken, spielen sie diese Rolle selber durch. Und als sie dann in die Geschichte hineingezogen sind und ihnen innerlich klar ist, was das Richtige ist, dann sind sie in der Falle. Dann haben sie sich im Grunde genommen selber Schachmatt gesetzt und empfangen wirklich eine unmissverständliche Anwendung für ihr Leben. Und das war absolut notwendig, dass sie diese Anwendung empfangen. Die Pharisäer wollten mit Sündern nichts zu tun haben. Jesus hingegen wollte mit Sündern alles zu tun haben. Sie haben sich beschwert in den ersten beiden Versen. Sie haben Jesus kritisiert, dass er diese Leute annahm und dass er Zeit mit ihnen verbrachte. Und das haben wir auch schon gesehen. Das war etwas, was immer wieder passierte im Leben von Jesus. Sünder kamen zu Jesus, weil Jesus sie annahm, weil Jesus sie suchte, um sie zu retten. Sie kamen, er nahm sie an, er liebte sie, er vergab ihnen ihre Schuld, er gab ihnen ewiges Leben. Und die religiösen Führer, die machte das wütend. Und deswegen mussten sie deutlich zurechtgewiesen werden. Also, kommen wir zur ersten Geschichte. Sehen wir uns zuerst die ethische Frage an. Die Gliederung ist einfach, 4 kleine Punkte. Verloren, gesucht, gefunden, gefeiert. Verloren, gesucht, gefunden, gefeiert. Erstens, verloren. Verse 3 und 4. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Es geht in der Geschichte vom verlorenen Schaf um einen Hirten. Auch wenn dieser Begriff jetzt Hirte selber nicht auftaucht, aber das ist ganz klar, dass es hier eindeutig um einen Hirten geht. Hirten, und ihr wisst das, Hirten standen in der jüdischen Gesellschaft in ganz schlechtem Ansehen. Auf der sozialen Skala standen sie ganz unten. Hirte zu sein war der niedrigste Job, den man in Israel haben konnte. Hirten waren arme Männer, die waren einfach bekleidet, sie führten ein entbehrungsreiches Leben, sie waren nicht akzeptiert und deswegen ist es ja auch so erstaunlich, dass bei der Geburt von Jesus die Engel Hirten erscheinen und nicht der religiösen Elite. Aber alles, was Jesus tut, das tut er, um die Menschen zu demütigen, denn nur die Demütigen erfahren Gnade. Von daher ist es auch so interessant, dass er hier sagt, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert. Und halten wir hier inne an diesem Punkt. Das ist eine Beleidigung für die Pharisäer. Jesus spricht sie an, als ob sie Hirten seien. Und er zwingt sie durch diese Frage dazu, sich in diese Rolle hineinzudenken. Welcher Mensch unter euch? Und die Pharisäer, die mussten plötzlich von sich selbst als Hirte denken. Und das war etwas, was völlig undenkbar war. Denn nie würde ein Pharisäer als Hirte arbeiten. Unter keinen Umständen. Sie würden sich auch nie vorstellen wollen, dass sie ein Hirte sind. Kein gebildeter Mensch würde damals in der Wildnis herumlaufen. Hirten waren ihrer Meinung nach unrein. Die Pharisäer glaubten, dass sie unehrlich waren, dass sie Diebe waren. Und dass sie ihre Schafe auf Land führten, das ihnen nicht gehört. Sie verachteten Hirten. Hirten waren für sie Landmenschen, die dazu noch mit den dreckigsten aller Tiere litten. Nur der Gedanke daran, das war eine Beleidigung für die Pharisäer. Kein Pharisäer, der wollte sich auch nur hypothetisch als Hirte sehen. Kein Pharisäer wollte sich mit ihnen identifizieren, denn das würde sie aus ihrer Sicht unrein machen. Noch nicht mal die Gemeinschaft, allein der Gedanke, meinten die Pharisäer, daran Hirte zu sein, würde sie unrein machen. Aber sie konnten nichts dagegen tun. Jesus hat sie jetzt nun mal durch diese Frage in diese Geschichte hineinversetzt. Und jetzt, ob sie beleidigt sind oder nicht, sie sind in der Geschichte und müssen mit der ethischen Frage umgehen, die aufkommt. Wenn du der Hirte wärst und 100 Schafe hättest und eins davon geht dir verloren, was würdest du tun? Hat der Hirte hier richtig gehandelt? Würdest du auch so handeln? Wie müssen wir uns jetzt den kulturellen Hintergrund dieses Gleichnisses vorstellen? Es geht hier um ländliches Leben, Leben auf dem Dorf. Also es geht nicht um völlige Einsamkeit. In Vers 6 bringt der Hirte das Schaf ja zu den Freunden und Nachbarn zurück, also ins Dorf. Das ist eine Szene, die sich überall abspielen konnte in Israel. Überall gab es Dörfer und Städte. Die meisten Familien in einem Dorf besaßen nicht mehr als 15 Tiere. So 5 bis 15 Schafe, das war der Normalfall. 15 Tiere war dabei schon eine recht hohe Zahl. Und es gab auch keine Familie, die 100 Schafe hatte. Aber was man damals machte, war, dass die Dorfgemeinschaft oder mehrere Familien, die oft auch mehr oder weniger miteinander verwandt waren, dass die ihre Schafe zusammen in einer großen Herde vereinigten. Und so sorgten sich natürlich alle um das Wohlergehen der Herde. Und der Verlust eines Schafes wurde dann gemeinsam getragen und man freute sich gemeinsam und man trauerte gemeinsam. Und wie gesagt, wenn ein Verlorenes gefunden wurde, dann teilte man diese Freude. Und die Herde, die wurde vereinigt und die wurde einem Hirten anvertraut. Und für so eine Herde von 100 Schafen waren vielleicht 2 oder 3 Hirten notwendig. Typischerweise stellten die Familien Hirten von außerhalb des Dorfes oder auch von der Verwandtschaft an, denn auf Fremde war oft wenig Verlass. Wir kennen die Geschichte vom guten Hirten in Johannes 10, wo Jesus über den Mietling redet, der die Schafe hütet. Und deswegen stellten sie möglichst jemanden aus dem Dorf an, aus der erweiterten Familie. Jemand, der ganz unten war, dem solche Art von Arbeit nichts ausmachte, der Arbeit brauchte. Und natürlich war es eben auch sicherer, jemandem aus der Verwandtschaft diese Arbeit anzuvertrauen, denn diese Person hatte möglicherweise selber auch Interesse am Wohlergehen der Herde. So, und jetzt ging ein Schaf verloren. Die Schafe, die grasten ja relativ weit verstreut in zerklüftetem Gelände, also nicht so, wie wir das vielleicht heute manchmal kennen, auf einer abgezäunten Wiese. Gutes Weideland war nicht so häufig vorhanden in Israel. Gut vorstellbar also, dass auch mal ein Schaf verloren ging und sich verirrte. Wenn ein Schaf sich verirrte, gab es für einen Hirten ziemlich viele Regeln. Aber eine Regel davon war ganz besonders wichtig. Und die lautete, man verliert kein Schaf. Das war keine Möglichkeit, ein Schaf zu verlieren. Und wenn eins verloren ging, dann musste man es zurückbringen, entweder tot oder lebendig, möglichst mit einigen Fetzen vom Fell oder übrig gebliebenen Knochen, sozusagen als Beweis dafür, dass man das Tier nicht verkauft hatte, dass es nicht gestohlen wurde. Auf alle Fälle kam man nicht ohne Schaf zurück. Und das wusste jeder, das wussten auch die Pharisäer. Schafe waren wertvoll, Schafe gaben Milch, Schafe gaben Fleisch, die waren also auch für die Ernährung von allergrößter Wichtigkeit. Aus der Wolle machte man Winterkleidung und möglicherweise konnte das Schaf ja nun auch einer Familie gehören, die arm war, der zum Beispiel nur 2 Schafe gehörten und nicht 15. Und die brauchten das Schaf, die mussten das Schaf wieder haben. Und von daher stellt Jesus ihnen diese Frage, wer unter euch, angenommen ihr seid Hirten, verlässt nicht alles und geht ihm nach und sucht, bis er es findet. Und niemand, wirklich niemand würde sagen, das eine Schaf ist doch egal, da sind doch noch 99 Schafe übrig. Dass eins fehlt, ist doch nicht so schlimm. Das würde keiner sagen. Jeder kannte die Verantwortung eines Hirten. Jeder. In der Nacht sind die Schafe im Dorf, da sind sie eingezäunt. Aber morgens, da gehen sie dann auf die Weide und werden abends zurückgebracht. Und wenn ein Schaf verloren ging, dann musste ein Hirte, so schnell es ging, reagieren. Der konnte nicht bis zum nächsten Tag warten, der ließ die Schafe bei dem anderen Hirten und fing an, das eine zu suchen. Und Jesus fragt, wer von euch würde anders handeln? Und die Antwort war, niemand. Der Hirte, der muss die anderen Schafe verlassen. Das ist seine Pflicht, das ist seine Verantwortung, das wissen alle. Und er muss es suchen. Und er sucht es, bis er es findet, Vers 4. Es sei tot oder lebendig, es seien Überreste, die er zurückbringt, nachdem das Schaf von einem wilden Tier gerissen wurde. Aber er sucht, bis er es findet. Damit kommen wir zu zweitens. Gesucht. Vers 4. Und er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das war jedem klar. Jeder von den Pharisäern würde sagen, natürlich, das ist es, was er tun musste. Das ist auch genau das, was wir tun würden, wenn wir, Gott verbiete es, Hirten wären. Wir würden es auch tun. Kein Opfer wäre zu groß gewesen, keine Zeitinvestition wäre zu groß gewesen. Der Hirte geht nach und sucht das verlorene Schaf. Und wenn wir über Schafe nachdenken, ein Schaf, das verloren gegangen ist, ein Schaf, das sich verirrt ist, das ist in allergrößter Gefahr. Ein Schaf ist von allen Tieren am hilflosesten. Es findet nicht allein zur Herde zurück. Es kann sich nicht im geringsten verteidigen. Das ist absolut kein Verteidigungsmechanismus, null. Es ermüdet leicht, es ist schnell in der Gefahr zu stürzen und wenn es auf seine Seite fällt, dann kann es nicht von allein aufstehen. Es ist in Gefahr, dann schnell gerissen zu werden. Es kann schnell an Erschöpfung sterben oder verdursten. Überall in Israel sind Felsen, über die es stolpern kann. Es existieren alle möglichen Gefahren für verlorene Schafe. Und wenn Schafe merken, dass sie sich verirrt haben, dass irgendwas nicht stimmt, dann werden sie nervös und ängstlich. Und Schafhirten berichten, dass sie sich dann gewöhnlicherweise niederlegen, um zu sterben. Die stehen nicht mehr auf, weil sie so entmutigt sind. Die geben auf. Und auch das verstanden die Pharisäer. Ihnen war klar, dass der Hirte die Herde verlassen muss. Sie sahen die Notwendigkeit völlig ein. Und das führt uns zum dritten Punkt. Gefunden. Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Wenn er es gefunden hat, nicht falls, weil es eben keine Alternative gab. Wir haben ja einen Hirten, der ist nicht faul, der ist nicht gleichgültig, der Hirte hat keine Angst. Er hat ein Ziel und dafür setzt er seine ganze Kraft ein. Er kennt die Wildnis, denn dort verbringt er ja seine Tage. Hirten verstanden sich hervorragend aufs Fährtenlesen und konnten den verirrten Schafen oft kilometerweit nachfolgen. Allerdings bestand eine Schwierigkeit darin, dass schmutzige Schafe oft aussahen wie die ganzen Felsbrocken in Israel, genauso grau. Und wenn die lagen, konnte man die kaum unterscheiden von den Felsbrocken, die einfach überall vorhanden waren. Aber er sucht, bis er es findet. Und wenn er es findet, dann ist das Schaf bereits zu schwach, um allein zurückzukehren. Vielleicht stirbt es schon fast. Auf alle Fälle ist es hoffnungslos. Also legt er es auf seine Schultern. Er brauchte kräftige Schultern, denn man musste schon mal damit rechnen, dass die Schafe 35 bis 40 Kilogramm wiegen. Die waren schwer. Also legt er es auf seine Schultern. Den Bauch des Schafes praktisch an den Hals. Die Beine nach vorne, die werden an einer Schnur zusammengebunden, dass er das mit einer Hand festhalten kann und die andere Hand dann noch hat, um gut und sicher weiterzugehen. Aber er hat dann das Tier erstmal unter Kontrolle. Und das wiegt 35 bis 40 Kilogramm. Und man würde denken, das wäre ihm jetzt aufgrund der Anstrengung und der Schmerzen eine große Bürde, eine große Last. Man würde denken, er müsste sich elendig fühlen und seufzen. Aber Vers 7, er legt es auf seine Schultern mit Freuden. Das wird hier ausdrücklich gesagt. Er hat ja das verlorene Schaf gefunden und jeder kennt den Wert eines Schafes. Jedes Jahr spenden sie, wie gesagt, Wolle. Und aus der Wolle wird Kleidung gemacht. Und das jedes Jahr, immer wieder, Jahr für Jahr. Er hebt es auf. Das Schaf ist hoffnungslos. Er legt es auf seine Schultern, obwohl er weiß, dass ihm das Schwierigste erst noch bevorsteht. Es ist eine Sache, ein Schaf zu suchen und zu finden. Es ist eine andere Sache, es zurückzubringen zur Herde. Denn der schwierigste Teil des Ganzen begann erst jetzt. Das Gelände in Israel ist unwegsam und extrem hügelig. Die Wildnis ist zerklüftet. Überall kann man ausrutschen auf den Stein, kann man stolpern, kann man sich verletzen. Das Schaf ist auf dem Rücken, das ist schwer. Das ist zermürbend. Aber er bringt es nach Hause und das ist dann auch interessant, ins Dorf zu den Freunden und Nachbarn, weil der Rest der Herde auch schon wieder im Dorf ist. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass es draußen schon dunkel ist. Die Tiere sind nicht mehr in der Wildnis. Der Hirte muss außerdem noch in der Dunkelheit zurückgehen. Und stellen wir uns einfach diese Fürsorge und diese Anstrengung des Hirten einfach mal vor. Aber er kommt zu Hause an und dann wird viertens gefeiert. Er allein freut sich schon, als er auf dem Weg nach Hause ist und als er dann nach Hause kommt, heißt es in Vers 6, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der Hirte kommt nach einem anstrengenden Rückweg mit dem vollen Gewicht des Schafes auf seiner Schulter wieder zu Hause an. Und mancher von seinen Freunden und Nachbarn hat schon gewartet und wollte jetzt unbedingt wissen, in welchem Zustand sich das Schaf befindet. Sie hatten, wie gesagt, alle Anteil an dem Wohlergehen der Herde. Und wir wissen das, die älteren Leute, die saßen oft in der Mitte des Dorfes zusammen und erzählten über das, was so passiert ist im Verlauf des Tages und hatten Sehnsucht danach, solche Nachrichten zu hören. Und dann kommt der Hirte nach Hause und er lädt alle ein, seine Freunde und seine Nachbarn. Und er erzählt ihnen, was passiert ist. Und sie freuen sich. Und das war ein wundervolles Ereignis im Dorf. Es findet eine Feier statt, als der Hirte mit dem verlorenen Schaf zurückkehrt. Und das ist das Bild, das Jesus seinen Zuhörern vor die Augen malt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die würden die Freude verstehen. Sie lebten ja auch in den Städten und Dörfern. Und sie kannten diese steinige und hügelige Landschaft und sie würden auch die Freude teilen und sie würden die Feier gut verstehen, wenn der Hirte mit dem Schaf zurückkommt. Und an diesem Punkt sind die Pharisäer und Schriftgelehrten völlig versunken in die Geschichte. Und was Jesus ihnen erzählte, das war ihnen vertraut, viel mehr als uns. Sie sind hineingezogen, weil das eine ganz normale Geschichte war. Das war keine bizarre Geschichte, das war keine unverständliche Geschichte. Es war eine Geschichte aus dem Alltag. Ihnen ist völlig klar, was der Hirte tun muss, weil sie selbst eine hohe Ethik haben, weil sie selbst einen hohen moralischen Standard haben. Man muss tun, was richtig ist und auch Hirten sollten aus der Sicht der Pharisäer tun, was richtig ist, auch wenn sie Hirten verachteten. Das Gleichnis ist erstmal an dieser Stelle zu Ende. Und jetzt kommt die Anwendung. Und für die Pharisäer ist es eine völlig vernichtende Anwendung, die sie hier bekommen. In Vers 7. Ich sage euch, so, also in der gleichen Art und Weise, wie Freude im Dorf über ein zurückgebrachtes Schaf ist, wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Es war eindeutig, was Jesus hier sagt. Jedem war das klar, niemand konnte das verpassen, das war offensichtlich. In der ganzen Geschichte ging es um die Freude Gottes, wenn ein verlorener Sünder gesucht und gefunden und wiederhergestellt wird. Und der Punkt, den Jesus den Pharisäern vermitteln möchte, ist der folgende. Wenn Gott sich solche Mühe gibt, solche Sehnsucht danach hat, dermaßen besorgt ist, die Verlorenen zu suchen und zu retten, wie kann es sein, dass ihr, die ihr Gottes Stellvertreter in Israel sein wollt, wie kann es sein, dass ihr die Verlorenen verachtet? Wie kann das sein? Warum sucht ihr sie nicht? Anders ausgedrückt sagt Jesus, ihr könnt gar nicht weiter vom Herzen Gottes entfernt sein, als ihr es seid. Ihr verachtet die Verlorenen, während Gott sich darüber freut, wenn sie gerettet werden. Ihr wollt euch ihnen nicht nähern, aber Gott, der sucht sie und er findet sie und er trägt sie zurück. Und wie kann es sein, dass ihr einen Hirten respektiert, einen unreinen Hirten, der ein verlorenes Schaf sucht und es findet? Und wie kann es sein, dass ihr zustimmt, dass er das Richtige tut und gleichzeitig mich dafür verurteilen, dass ich verlorene Menschen retten möchte, die viel wertvoller sind als Schafe? Wie verdreht ist euer Denken? Ihr seid weit weg vom Herzen Gottes. Ihr seid gefangen in eurer Oberflächlichkeit. Ihr seid gefangen in eurer Gesetzlosigkeit, während die Menschen um euch herum verloren gehen. Das ist es, was Jesus ihnen hier sagt. Und das wird ganz, ganz deutlich hier. Es erinnert so ein bisschen an Matthäus 9, wo Jesus lehrt und wo er Wunder tut und wo er die Menschen von Krankheiten befreit. Und dann sieht er die Volksmenge und dann heißt es, dass er Mitleid mit ihnen hatte, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da war keiner, der kam, um sie zu suchen. Da war keiner, der kam, um sie zu retten, ihnen aus ihrem verletzten, hilflosen, hoffnungslosen Zustand herauszuhelfen, um sie aufzuheben. Da war keiner, der kam, um sie zu Gott zurückzubringen. Was für Heuchler waren doch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nichts verstanden sie von Gott. Nichts verstanden sie vom Hirtendienst. Und als sie diese letzte Aussage von Jesus hören, da durchdenken sie diese Geschichte nochmal von vorne und sie verstehen sie ganz neu und ihnen wird bewusst, wie bloßgestellt sie sind und das Messer, das er ihnen hier in die Brust sticht, das sitzt ganz, ganz tief. Während sie einem ausgestoßenen Hirten zustimmen, dass er das Richtige tut, um das Leben von einem unreinen, dummen Schaf zu retten, verurteilen sie den großen Hirten, weil er unreine Sünder retten möchte. Die traurige Wahrheit war, Israel hatte keine Hirten. Israel hatte keine Führer. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kannten das Herz Gottes nicht. Sie verstanden nichts vom Hirtendienst. Und tatsächlich waren sie so weit vom Herzen Gottes entfernt, dass, als Gott seinen großen Hirten sandte, dass sie ihn töteten. Lasst mich an dieser Stelle kurz die Theologie und die Christologie ergänzen. Gott in Christus ist der Hirte, der Verlorene sucht. Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist Gott in Christus, der nicht nur sucht, sondern auch findet, wen er sucht. Von ihm geht die Initiative aus, er sucht und er findet, egal wie in Anführungsstrichen verloren die Menschen sind. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, schreibt Petrus. Aber Christus hat uns gefunden. Und dann, das ist das Schönste, es ist Gott in Christus, der die ganze Bürde, die ganze Last der Wiederherstellung, der Zurückbringung trägt. Dieses Bild von Gott in Christus, der sich das Schaf auf den Rücken legt und es auf dem ganzen Weg im Dunkeln nach Hause bringt, das ist eigentlich das christologische Zentrum hier. Ganz gewiss, das Sühnopfer von Jesus ist hier im Text. Es ist Christus, der die Verlorenen sucht. Es ist Christus, der findet, wen er sucht, weil er seine Schafe kennt. Und es ist Christus, der die ganze Last ihrer Wiederherstellung trägt. In dieser Handlung, in der der Hirte das Schaf mit seinem ganzen Gewicht auf seinem Rücken nach Hause bringt, mit den Schmerzen, die damit verbunden sind, bringt der Hirte ein ganz erstaunliches Opfer. Er trägt die gesamte Last, damit das Schaf wieder nach Hause kommt. Und genauso trägt Christus die gesamte Last unserer Errettung, die volle Last, dass wir wieder zu Gott zurückgebracht werden können. Er findet uns, wenn wir verloren, einsam, hoffnungslos und hilflos, fast leblos sind, und er kommt zu uns und hebt uns auf und hebt uns auf seinen Rücken, und da war nichts, was das Schaf tun konnte oder was das Schaf tat. Alles tut Christus. Jesus sagt von sich, in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das sagt er dann nochmal. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er bezahlt, was immer nötig ist, um das Schaf zurückzubringen. Kein Opfer ist ihm zu groß. Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Ihr kennt die Verse, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er trägt alles. Es ist alles aus Gnade. Es ist alles durch Christus. Alles, was wir tun können, ist unsere Verlorenheit und unsere Hilflosigkeit und unsere Hoffnungslosigkeit anzuerkennen und uns im Glauben in die Arme des großen Hirten zu begeben, der uns aufhebt. Der Hirte sucht, er findet, er hebt auf, er trägt, er bringt zurück, er führt auch die Feier. Wenn man fragen würde, welches Symbol, welches Zeichen heute am meisten mit dem Christentum in Verbindung gebracht wird, würde wahrscheinlich jeder antworten, das Kreuz. Das war aber nicht immer so. Das frühe Christentum verwendete nicht das Kreuz als Symbol, manchmal ein Fisch, aber das war mehr so unter den Heiden, in der Heidenwelt, sondern das frühe Christentum verwendete einen Hirten mit einem Schaf auf dem Rücken als Symbol. Das war das früheste christliche Symbol. Jesus wurde wirklich schon sehr früh als der gute Hirte dargestellt. Und immer wieder wurde das Schaf auf Statuen, auf Gemälden, auf Standbildern, auf Kunstdarstellungen, wurde das Schaf übermäßig, unverhältnismäßig groß dargestellt. Viel größer, als es eigentlich ist, doppelt so groß. Und die Absicht bestand natürlich darin, die außergewöhnliche Anstrengung und das außergewöhnliche Opfer des Hirten zu zeigen, das er darbrachte, um das Schaf wieder nach Hause zu bringen. Es war also eindeutig hier schon in diesem Gleichnis das Leiden von Jesus auch angedeutet. Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Die letzte Zeile ist reiner Sarkasmus. Von euch, sagt Jesus, von euch kann ich ja nicht sprechen. Ihr seid ja schon heilig, ihr seid ja schon gerecht. Ihr müsst ja nicht Buße tun. Der Sünder hingegen, der Buße tut, ist wie das Schaf, hilflos. Er versteht seine Hilflosigkeit, seine Gefahr, seine Schwachheit, seine Not, seine Verzweiflung. Er ist sich bewusst, dass er sich nicht mehr selbst aus seiner Situation befreien kann. Er vertraut sich völlig dem Hirten an, legt sich auf seinen Rücken, bis er ihn nach Hause gebracht hat. Und das ist ein ganz starker Kontrast zu diesen 99 Gerechten, die meinen, keine Buße tun zu müssen, weil sie bereits heilig seien. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten kein Interesse an den Zielen und Taten Gottes. Sie täuschten sich, als sie dachten, sie brauchen keine Buße. Sie sind nicht gerecht, sie sind selbstgerecht. Und sie sagen natürlich mit dem Pharisäer aus Lukas 18, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Auf der anderen Seite sind die, die verloren sind und die auch wissen, dass sie verloren sind. Sie sind verzweifelt, aber sie werden nach Hause getragen. Und das Erstaunliche ist, sie werden dann selbst Werkzeug und Instrument, durch die der große Hirte andere verlorene Schafe rettet. Und das, denke ich, ist unsere große Berufung und die Freude des Himmels, andere verlorene Schafe zu retten. Lasst uns unserem Herrn in einer Gebetsgemeinschaft eine Antwort geben.